Herr Ilitz, wie beurteilen Sie aus der Programmseite eigentlich diese gesamte Diskussion? Ist das etwas, was Ihnen Sorgen bereitet, weil die Zuhörer verunsichert sind? Oder sagen Sie auch gerade nach den Ausführungen von Herrn Langheinrich, prima, wir haben noch auf lange Sicht UKW und zusätzlich auch noch Digitales für uns eine Riesenchance, viel Programm zu machen?
Die Digitalisierung bringt uns natürlich Chancen, weil sie insgesamt für den Nutzer die Möglichkeit eröffnet, unterschiedliche Programme und eine größere Vielfalt zu empfangen, was im UKW-Bereich ja zurzeit nicht möglich ist. Wir sind der Meinung, in einigen Referaten klang das ja hier auch durch, es wäre möglich, wenn man Overspill, Mehrfachbespielung abschafft und dort zu einer auch ökonomisch für den Gebührenzahler vernünftigen Optimierung des UKW-Frequenzbandes kommt, könnte man auch etwas mehr Meinungsvielfalt, etwas mehr Nutzungsmöglichkeiten für die Hörerinnen und Hörer ermöglichen. Aber im digitalen Bereich ergeben sich noch weitaus mehr Möglichkeiten und eben auch ergänzende Möglichkeiten über ergänzende Mediendienste. Denn heutzutage ist jeder, ob er jetzt kommerziell oder gebührenfinanziert ist, ob er im Printbereich tätig ist oder ob er im elektronischen Bereich tätig ist, ein Inhalteanbieter, der seine Inhalte auch über das Internet in einer größeren Zeitsouveränität und in einer Ortssouveränität für den Nutzer anbieten kann. Und das ermöglicht uns die Digitalisierung. Und die Digitalisierung ermöglicht auch mit Blick auf DAB weitaus mehr Möglichkeiten, lokale Anbieter mit lokal begrenzten, für ihr Gebiet ausgerichteten Frequenzen auszustatten. Es ermöglicht es, regionale Anbieter mit Frequenzen auszustatten, die genau diese Region, für die sie einen Auftrag haben, abdecken. Man kommt sich dann auch im Regionalen weniger mit der Werbung ins Gehege. Das ist ja ein Problem, was wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben. Und es gibt die Möglichkeit, nationale Anbietern ein entsprechendes Kapazitätsnetz zur Verfügung zu stellen, was den Hörern die Auffindbarkeit leichter macht. Das sind die großen Vorteile der Digitalisierung. Es gäbe sie partiell auch im UKW-Bereich, wenn man Mut, Entscheidungsfähigkeit hätte, das ökonomisch auch für den Gebührenzahler ökonomisch auszurichten. Aber es gibt sie im Digitalen und deshalb ist es so wichtig, klang ja hier auch häufig an, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht die Nachteile, die wir in der etwas ungeplanten, urwüchsigen Frequenzlandschaft UKW haben, dass wir das vermeiden und dass wir hier national und regionale Aufteilungen für öffentlich-rechtliche und für die privaten frühzeitig in den Griff nehmen. Das ist einmal ökonomisch sinnvoll für beide Seiten, für die kommerziellen wie für die öffentlich-rechtlichen. Und es gibt dem Nutzer die Möglichkeit, die Meinungsvielfalt, die er jetzt hat, dann tatsächlich auch auf sein Radiogerät zu bekommen. Und es müssen Multinormgeräte sein, denn wir können von den Nutzern nicht verlangen, dass sie neben ihrem UKW-Radio noch ein DAB-Radio kaufen, was nicht auch gleichzeitig ausgestattet ist für künftige neue Standards. Dahingehend müsste die Diskussion mit der Industrie gehen, natürlich auch über nationale Grenzen hinaus, dass man solche Normgeräte anbietet. Wir sind in Deutschland ja in der Schwierigkeit, dass es sehr unterschiedliche Kompetenzzuweisungen gibt im medienpolitischen Bereich. Da besteht ja eine Gefahr, dass wir dort wiederum abstinken. Wir brauchen dort auch eine nationale Medienpolitik, gerade unter ökonomischen Gesichtspunkten. Sonst passieren all diese Probleme, die wir in anderen Bereichen auch haben. Das beste Beispiel, der Transrapid würde heute nicht in einem Vorort von Shanghai verkehren, sondern wahrscheinlich zwischen München und Hamburg, wenn es eine nationale Technologiepolitik gäbe. Und wer jetzt sich entscheiden würde, wie die nationale Technologiepolitik im digitalen Bereich aussieht, der könnte den Schrittmacher sein, der könnte der Schrittmacher sein, der könnte der Industrie in Deutschland Möglichkeiten geben, solche Multinormgeräte frühzeitig dann für den europäischen und für den internationalen Markt anzubieten. Wenn man zuwartet und sagt, nur mal sehen, wie es die anderen machen und hier diskutiert, dann kommt man nicht zu einem Ergebnis. Wenn die Techniker früher gedacht hätten, ja, jetzt haben wir hier Monoradio, irgendwann gibt es sicher mal Stereoradio und nun setzen wir erstmal die Entwicklung des Monoradios zurück. Oder vielleicht gibt es irgendwann mal Farbfernsehen. Warum sollen wir dann erstmal Schwarz-Weiß-Fernsehen auf den Markt bringen? Wenn man solche Überlegungen anstellt und solche Mutlosigkeit an den Tag legt, dann kann man auch international industriepolitisch nicht auftrumpfen und das, glaube ich, haben wir nötig und das wäre auch sinnvoll.
Herr Elitz, noch eine Nachfrage. Herr Dr. Grünwald hat eben gesagt, im Analogen ist keine Neuordnung möglich, aber eine Optimierung. Sie haben eben auch eingangs dieses Thema angesprochen. Nun habe ich auch in der Vorbereitung dieser Veranstaltung gemerkt, wie sehr elektrisiert die ARD ist bei dem Thema Frequenzen Deutschlandradio. Sehen Sie überhaupt noch eine Chance, dass der eigentlich ja Ihnen zustehende, Ihnen zustehende Frequenzen aufgrund des gesetzlichen Auftrages Ihnen noch in der UKW-Welt zuteil werden? Oder müssen Sie konsequent eigentlich für eine schnelle Digitalisierung sein, damit Sie deutschlandweit mit beiden Programmen überhaupt empfangbar sind?
Nun hat die Politik uns frühzeitig immer gesagt, Herr Illitz, wir haben reingeschrieben in den Gründungsstaatsvertrag, dass Sie beide Programme national auszustrahlen haben, dass Sie national empfangbar sein müssen. Und dann sind wir immer darauf hingewiesen worden, ja, also wenn das jetzt UKW ist, das so schwierig, dort eine Optimierung oder eine Neuordnung herzustellen, es kommt ja bald DAB. Und dann war man ja sich auch frühzeitig immer einig, es wird dann umgeschaltet von analog auf digital. Und diese Hoffnung haben wir dann auch ein paar Jahre gehegt. Nun hat sich ja aber herausgestellt, auch Ergebnis der bis hierher schon geführten Diskussion, analog wird es noch weitaus länger geben. Und die Digitalisierung wird erst schrittweise umgesetzt werden. Und selbst wenn es gelingt, die Irrtümer, die man bei der UKW-Belegung vollzogen hat, bei der Aufteilung der digitalen Netze zu vermeiden, dann bleibt für uns nach wie vor die Notwendigkeit, für die nächste Generation, die sicher auch noch UKW nutzen wird, auch in diesem Bereich zu Erfolgen zu kommen. Deswegen ist es für uns ja erstmal wichtig zu hören, es gibt also keinen Besitz an UKW-Frequenzen, die sind kein persönlicher oder institutioneller Besitz der jetzigen Inhaber, sondern sie sind ein gesellschaftliches Gut und das könnte sicher auch die Politik dazu bringen, die ja auch von den Politikern immer wieder beobachteten Schwierigkeiten, dass man bestimmte Programme doppelt und dreifach empfängt und unsere nicht empfängt, das noch einmal in Angriff zu nehmen und Mehrfachversorgung, Overspill, also weit über die Landesgrenzen hinaus und auch mögliche Optimierung des Frequenzabstandes vorzunehmen. Die Möglichkeiten gibt es.
Einen kurzen Zwischenruf durch Herrn Tillmann, der in der Tat elektrisiert war, aber bitte nur kurz, weil Herr Helmut noch nicht zu.
Also ob das jetzt ein kurzer Zwischenruf wird, das weiß ich nicht.
Bitte.
Nein, also ich glaube, man muss da mit verschiedenen Irrtümern schon mal aufräumen. Herr Elitz, Sie haben mich jetzt so direkt angesprochen. Die Irrtümer bei der UKW-Planung, die anscheinend es gegeben hat, die soll man bei DAB nicht machen. Also ich möchte schon mal festhalten, bei der UKW-Planung war von Anfang an Deutschlandradio mit beteiligt. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwo da irgendwelche ARD-Experten getagt hätten. Nein, nein, es waren alle mit beteiligt. Und übrigens die Frequenzzuteilungen selber, die geschehen immer nach Landesrecht, also Staatskanzleien und Senatskanzleien sind bei der Zuteilung immer eingebunden gewesen. Ich weiß nicht, woher im Grunde dieses Märchen stammt. Lassen Sie mich aber was zum Thema UKW-Frequenzen insgesamt sagen. Also auch es gibt ein Märchen, man hortet UKW-Frequenzen. Die UKW-Frequenzen können gar nicht gehortet werden. Nach dem TKG können Sie zwar mal eine Frequenz sich ausgeguckt haben, aber wenn die Zuteilung nicht spätestens nach 3 Jahren genutzt ist, ist die Frequenz weg. Schlicht und einfach weg. Das heißt, sie steht im Grunde dem Markt, wenn Sie so wollen, zur Verfügung. Lassen Sie mich so etwas zu sagen zum Thema Frequenzplanung insgesamt. Es gab 1984 eine auch Funkverwaltungskonferenz vielleicht für UKW und da sind etwa 1600 Frequenzen eingeplant worden. Im Augenblick sind in Deutschland neu hinzugekommen, ich bitte Sie zu verstehen, neu hinzugekommen 3300 Frequenzen. Und zwar für im Wesentlichen den privaten Rundfunk. Das heißt mit anderen Worten, da ist ja schon im Grunde sehr effizient die Frequenzplanung vorangetrieben worden. Und zwar, ich würde jetzt auch sagen, mit den Kompromissen, die man allseits eingegangen ist. eine Forderung zu stellen, nämlich hier eine komplette Neuordnung der UKW-Frequenzlandschaft durchzuführen, die ist ja, wie wir wissen, in den Niederlanden nur teilweise von Erfolg gekrönt gewesen. Die Ergebnisse, die waren katastrophal, zum Teil schlecht, nämlich dort, wo neu geplant wurde, ist ein Reichtum, also ein Reichweitenrückgang um fast 25-30% zu verzeichnen gewesen. Und was man jetzt hat in Niederlande, und da will jeder wieder weg davon, es gibt unterschiedliche Qualitäten in den Netzen. Also wenn wir dahin wollen, dann kann ich sagen, nur schön, gute Nacht. Das sind die Theoretiker, die solche Forderungen aufstellen können, aber mit der Praxis hat das überhaupt nichts zu tun.
Deshalb hieß es ja auch nicht Neuordnung, sondern Optimierung. Aber ich wollte ganz gerne nochmal zu dem Herrn Hillmuth kommen, der bisher noch keine Gelegenheit hatte, seine Sicht der Dinge einzubringen. Herr Hillmuth, die Privaten haben ja oder sind in dieser Diskussion ja in mehrfacher Weise betroffen. Herr Krautsch hat eben schon die Problematik angesprochen, dass Sie vernünftige Geschäftsmodelle brauchen, um sie überhaupt refinanzieren zu können. Für Sie ist die Frage, wie lange läuft eine UKW, wie lange gibt es eine Simulcast-Phase, können wir eigentlich die Hörer mitnehmen sozusagen in die neue Welt, sind ja existenzielle Fragen. Wie ist da die Position des VPRT, der allerdings natürlich auch große und kleine Radios vertritt, welche die gerne national ausstrahlen wollen und welche die in ihrem regionalen Bereich, im lokalen Bereich senden wollen, ja auch ein großer Spagat. Ich würde mich gerne, würde von Ihnen gerne wissen, wie das aus Sicht des VPRT betrachtet wird und wenn Sie im Zweifel auch eine europäische Komponente aufgrund Ihrer anderen Funktion mit einbringen können, sei uns das willkommen.
Erlauben Sie auch noch eine UKW-Komponente? Also ich habe ja immer gefragt, warum die ARD-Vertreter so weit auseinandersitzen. Jetzt ist mir das klar. Also ich glaube, wir sind ziemlich deckungsgleich, Herr Elitz und der VPRT, in diesem Punkt, was die Neuordnung der UKW-Landschaft anbelangt. Das ist eine alte Forderung des VPRT. Ich glaube, dass das nach wie vor sinnvoll wäre, es zu tun. Es ginge auch. Die ARD sitzt auf einem großen Sack von Frequenzen. Das könnte vernünftiger verteilt werden. Keiner muss weniger Leistung, beziehungsweise keiner muss weniger empfangbar sein, jeder soll seine Programme auch weiterhören, aber es ist eine Verteilung möglich, eine Neuverteilung. Und das Beispiel Holland ist sicherlich nicht ganz gelungen, aber ich glaube, es gibt viele andere Beispiele, auch Holland, wo das funktioniert hat und wir sprechen ja über einen langen Zeitraum, der noch vor uns liegt, die nächsten 10 Jahre mindestens. Ich meine, es macht schon Sinn. Was das Digitale anbelangt, also wir vom VPRT sehen das zunächst einmal sehr positiv, dass sich endlich was tut im Radiobereich. Das wurde ja heute auch schon mehrfach betont. Radio war ja immer so ein kleines, zartes Pflänzchen, da hat sich nicht viel getan, UKW war beschränkt. Jetzt wird diskutiert, jetzt gibt es neue Möglichkeiten nach draußen, nach vorne. Innovationen sind möglich und ich will jetzt nicht unsere Position da in Gänze darlegen, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Herr Tillmann hat es vorhin auch schon angesprochen. Wir müssen viel präziser werden. Wir müssen nach vorne gehen langsam. Es ist viel diskutiert worden. Es gibt viele Meinungen. Es hat sich auch herausgestellt, dass die Diskussion nicht nur technikgetrieben betrachtet werden darf, sondern wir müssen auch eine medienpolitische Gestaltung haben. Und es ist Zeit, dass wir die jetzt bekommen. Und das heißt vor allen Dingen Präzisierung. Wir haben uns Gedanken gemacht, beispielsweise im VPRT, wo sollte denn überhaupt Radio auftauchen? Radio sollte überall auftauchen. DVB-H, denke ich, müssen wir heute nicht ansprechen. Da läuft ist die Ausschreibung gelaufen, da wird man sehen, was dabei rumkommt. Im Band 3, da ist Präzisierung notwendig. Zunächst einmal darauf, welchen Standard übertragen wir denn überhaupt? Absolut richtig. Wenn wir nicht uns festlegen auf einen Standard, kommen wir nicht weiter. Wir eiern da rum und da muss eine Festlegung her. Und ich denke, da müssen alle Beteiligten an einen Tisch. Wir vom VPRT, ich sage es auch ganz klar, sind nicht dafür, einen hinterwäldlerischen Standard MPEG 2 weiterhin einzusetzen, sondern wir sind für MPEG 4. Wenn wir den Leuten schon eine neue Technologie sozusagen anbieten, dann sollten wir auch gleich ein neuzeitliches Verfahren wählen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir auch dafür sind, DMB einzuführen. Und nicht DAB Plus und andere Untermöglichkeiten, weil wir glauben, dass ein Standalone-Radiogerät nicht die Zukunft ist, sondern dass die Hörer, die Konsumenten sich ein Gerät eher kauft werden, wo vieles möglich ist. Und deshalb glauben wir, dass die Flexibilität größer ist mit DMB, wo man die Möglichkeit hat, Radio zu übertragen, wo man aber auch die Möglichkeit hat, ob das nun Radio selbst ist, ja, auf der einen Seite, aber auch andere, wo man parallel dazu auch Visuelles transportieren kann. Zweiter Punkt oder dritter Punkt ist das schon, wir sollten nicht kleckerweise anfangen. Wir haben ja immer in Deutschland gerne den Konkurrenzkampf, von wem auch immer, mit wem auch immer, ARD mit den Privaten, die Landesmedienanstalten sind da ja auch zu erwähnen. Also wir sollten nicht kleckerweise anfangen, sondern wir sollten versuchen, alles wird man nicht gleichzeitig einschalten können, das ist ja illusorisch, aber möglichst viel auf einen Schlag sozusagen an den Hörer heranzubringen, damit er erkennen kann, was erwartet mich denn überhaupt. Und dem ist es in der Tat egal, wie das alles heißt, sondern dem, der muss wissen, verlässlich kommt das und das, Altes und Neues, Bewährtes und neue Angebote, die es bisher nicht gab. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Und jetzt komme ich nochmal zu einer Gemeinsamkeit mit dem Deutschlandradio. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die ARD sehr stark mauert, was nationale Angebote anbelangt. Da ist sie ja auch eingemauert, was den Rundfunkstaatsvertrag anbelangt. Wir sind schon dafür, dass eine vernünftige Parallelität entsteht zwischen lokalen Angeboten, zwischen landesweiten Angeboten und zwischen nationalen Angeboten. Und wenn man das sieht und will, dann muss man natürlich auch eine nationale Bedeckung mindestens planen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil man kann natürlich eine nationale Bedeckung aus landesweiten Angeboten zusammenbauen, aber nach meinem Dafürhalten wird das sicherlich teurer, als wenn man gleich ein nationales Angebot macht. Was nicht heißt, dass der VPRT für einen Paradigmenwechsel steht. Wir sind nach wie vor dafür, dass die Zuständigkeit der Länder erhalten wird, dass es das föderale System im Rundfunk weiterhin Bestand hat, dass es aber zusätzlich zu den Angeboten, die jetzt schon da sind, die noch kommen werden, auf lokaler, regionaler, landesweiter Ebene auch nationale Angebote im privaten Bereich geben soll. Und da gibt es sicherlich auch nationale Anbieter oder den nationalen Anbieter bei der ARD, der da auch Interesse hat. National soll, das muss ich zum Schluss noch dazu sagen, ergänzen, sollte den bestehenden Angeboten und neuen Angeboten, die regional nah beim Hörer sind, nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen und sie finanziell sozusagen austrocknen. Und das wäre ein großer Verlust für das große Plus der Radiolandschaft, die wir im Moment hier in Deutschland haben, öffentlich-rechtlich und privaten. Die Nähe zum Hörer, die darf dadurch nicht gefährdet werden. Aber ich kann mir schon viele Dinge vorstellen, höre ich auch von den Kollegen, die machbar sind national, die jetzige Landschaft sinnvoll ergänzen und neue, attraktive Angebote für die Hörer schaffen.
Herzlichen Dank. Ich habe jetzt hier ein paar Wortmeldungen schon für Repliken. Einmal Frau Dr. Hensel-Unger und Herr Elitz hatte sich auch schon gemeldet.
Ja, danke schön. Das ist der Nachteil, wenn man zu spät kommt. Erst als Herr Langheinrich sprach und sich dazu äußerte, dass die Bundesnetzagentur Medienpolitik betreiben wolle, wurde mir gesagt, auch Herr Bauer habe schon, als ich noch auf dem Weg hierhin war, uns heftig kritisiert. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so moderat angefangen. Ich hätte zwar gesagt, dass wir uns als Mediator bezeichnen, aber ein Mediator ist nicht jemand, der sitzt wie ein Notar und wartet, bis die Kundschaft kommt, sondern ein Mediator ist natürlich auch jemand, der Diskussionen provozieren muss. Und diese Diskussion, die wir zu führen hatten, um Rolle der Digitalisierung und die Medienpolitik, ist zu spät in Gang gekommen in Deutschland. Wir hatten einen Auftrag unseres Beirates, des politischen Beirats, zusammengesetzt aus Politikern des Bundestages und des Bundesrates. Und wir haben in Europa die Diskussion zu führen für die Bundesrepublik. Und wir brauchen Munition, um diese Diskussion durchstehen zu können. Wir können sie nicht abstrakt als Notar führen, sondern wir müssen Positionen entwickeln. Und das ist uns trefflich mit diesem Eckpunktepapier gelungen. Wir haben Wind gesät, wir haben die eine oder andere Sturmböe geerntet. Dem stellen wir uns auch, das war recht fruchtbar, weil die Kommentare, die wir erhalten haben, sicherlich dazu dienen, unsere Position zu festigen. Es führt nichts daran vorbei, es gibt die Digitalisierung, es gibt die digitale Dividende und wir müssen uns Gedanken machen, in welche Rolle der Rundfunk, es geht nicht um die Beschneidung des Rundfunks, es geht um die zukünftige Rolle, die ja durchaus auch noch im Rahmen der digitalen Dividende weitere Möglichkeiten erhält, welche Rolle der Rundfunk hat, welche Rolle andere Dienste haben können und wie man eine Win-Win-Situation konstruieren kann, sodass beide Seiten zusammenkommen. Denn eins ist sicher, Deutschland wird hier nicht eine Insel bilden können in Europa, indem wir uns verstricken, ich habe Herrn Tillmann zugehört, indem wir uns verstricken in allen möglichen Aspekten und ärgerlich und Abstimmungsprozessen, aber nie zu Potte kommen. Das geht nun einfach nicht. Und ich glaube, um auch an Herrn Tillmann zu antworten, DVBH, ich sagte, es ist ein Beispiel dafür, dass man sich einigen kann, auch in diesen schwierigen Themen. DVBH ist allerdings auch ein Beispiel dafür, dass jemand bereit war, hier mit Geräten in den Markt zu gehen, ein gewisses Risiko für die Markteinführung zu übernehmen. Und gleichwohl hat es aus meiner Sicht noch viel zu, oder wird noch dauern, es ist ja noch nicht im Markt, wird es noch lange dauern. Und auf der anderen Seite stehen Kunden, stehen Unternehmen, die hier durchaus einen Bedarf und eine Nutzung von DVB-H sehen. Danke.
Ich will noch mal einen Gedanken aufgreifen und den auch an die Politik weitergeben, der eben formuliert wurde im Hinblick auf die Multinormgeräte. Wir haben 1997 beim Fernsehsignalübertragungsgesetz und auch 2004 im TKG für Fernsehgeräte ab einer bestimmten Bildschirmgröße festgelegt im Hinblick auf die Digitalisierung, dass sie multinormtauglich sein müssen. Wäre das möglicherweise auch ein Weg, den die Politik beschreiten könnte, indem sie dies hier gesetzlich festschreibt, was weiß ich, Radiogeräte ab einem Preissegment von oder ähnliche Lösungen, dass die eben halt an einem Zeitpunkt X wirklich nur noch multinormtauglich sein müssen, damit für den Zeitpunkt des Umstiegs auch eine entsprechende Penetration am Markt bereits vorhanden ist, um den Umstieg auch ein Stück weit zu erleichtern. Herr Krautscheid.
Sehr vorsichtig, bin ich sehr vorsichtig, vor allen Dingen, weil wir haben ja eben von Herrn Tillmann gehört, nicht völlig an der Wirklichkeit vorbei arbeiten dürfen, wenn ich seine üppige Gerätehersteller-Schar mir angucke. Also insofern, Multinorm muss Standard sein, ist völlig klar, und zwar inklusive UKW. Das, glaube ich, ist die einzige Lösung, die den Übergang für die Leute akzeptabel gestaltet. Ich glaube aber auch, dass auf Seiten der Gerätehersteller sich da sehr schnell auch ein Eigeninteresse breit machen wird, wenn klar ist, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Also ob wir eine gesetzliche Festlegung brauchen, dass bestimmte Geräte bestimmte Fähigkeiten haben müssen, vor allen Dingen preisabhängig, also bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, aber ich glaube, dass eher der Weg, der eben beschrieben worden ist, der richtige ist. Wir haben ja gelernt, dass Herr Tillmann und seine Kollegen eine Sisyphus-Arbeit vollbringen. Aber wir haben auch gelernt, Sisyphus war ein glücklicher Ingenieur. Er hat sich mit Frequenzen beschäftigt, offensichtlich, wenn ich das verstehe. Also insofern, wir merken es, an allen Enden ist jetzt ein bisschen Musik im Spiel. Die Netzagentur moderiert und sät Wind. Solange sie daraus, wenn sie das aufgrund eines politischen Selbstverständnisses wohlwollend begleitet durch den Beirat tut, ohne Kompetenzen daraus abzuleiten, sind wir damit zufrieden. Dann können wir damit leben. Ich will aber einen Punkt nochmal aufgreifen, der eben für Diskussionen gesorgt hat. Da beschleicht einen ein bisschen die Sorge, dass wir doch bei allem Verständnis für die lange immer wieder geführte Diskussion der Lückenschlüsse, um es mal so zu sagen, im UKW-Bereich, jetzt bitte nicht noch mehr Zeit darauf verschwenden sollten. Ja, es mag sein, dass es sehr lange noch UKW gibt, ist auch alles gut und schön. Aber jetzt nochmal sehr viel Zeit und Nerven und Technik und Geld da reinzustecken, in der bestehenden Ordnung Gerechtigkeit herzustellen, statt alles darauf zu konzentrieren, die neue Welt zu gestalten. Ich fürchte, allein die Beschreibungen von meinen beiden Nachbarn, von mir aus gesehen zur linken Seite, zeigen doch, wie viele Baustellen da sind. Er hat keine Langeweile. Der Markt drückt. Wir haben das schöne Beispiel DVB-H, wo wir eigentlich seit einem Jahr fertig sein müssten, sage ich ganz vorsichtig. Jedenfalls haben wir alle mal davon geredet, die Geräte werden alle zur Weltmeisterschaft im Markt und wir werden alle an allen Ecken und Enden mobil fernsehen. Jetzt reden wir von der Europameisterschaft. Wahrscheinlich müssen wir die Abstände irgendwie mal verkürzen, damit wir zu Potte kommen zwischen den einzelnen Meisterschaften. Also Probleme genug, Baustellen genug und lasst uns bitte nach vorne an den Dingen arbeiten und nicht jetzt an Baustellen weiter herumwerkeln, die in dieser Welt noch sehr interessant und wichtig sind, ja, die uns aber Zeit, Nerven und Geld kosten und uns aufhalten auf dem Weg in die neue Zeit.